Guten Abend. Schön, dass wir hier zusammen sind, dass wir wieder nachdenken dürfen über Menschen, die den Weg mit Gott vor uns gegangen sind und über das, was das für uns bedeutet. Wir haben schon eine Reihe von Themen hinter uns. Wir haben gesprochen über einen John Wycliffe, den Morgenstern der Reformation, der in England als der Erste die Bibel übersetzt hat ins Englische und den Menschen wirklich das Wort Gottes in die Hand gegeben hat, was so viel verändert hat. Wir haben gesprochen über einen Jan Hus, der 100 Jahre später lebte, der mit den Schriften von John Wycliffe in Verbindung kam, der sie studiert hat, der sie mit der Heiligen Schrift verglichen hat und merkte, dieser Mann hat recht. Und der den Mut hatte, für das, was er aus der Bibel erkannt hatte, einzustehen und letztlich mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Wir haben nachgedacht über Martin Luther, der diese große, einzigartige Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben aus der Heiligen Schrift entdeckt hat. Und auch er hatte den Mut einzustehen. Er hat großen Widerstand gehabt, aber er hatte den Mut für das zu stehen. Und am Mittwoch haben wir gesprochen über Roger Williams. Das war dieser Mann, der dieses Prinzip der Freiheit entdeckt hat. Dieses Prinzip der Freiheit, das besagt, dass Liebe zu Gott und Anbetung eigentlich nur eine freie Entscheidung sein kann. Das kann man nicht anerziehen, das kann man auch nicht erzwingen, man kann es auch nicht manipulieren. Man kann einen Menschen nicht unter Druck setzen, damit er Gott anbetet. Das ist keine Anbetung, das ist keine Liebe zu Gott. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und über einen ganz besonderen Mann sprechen, den ich für einen der beeindruckendsten Persönlichkeiten der Reformationsgeschichte halte, John Wesley, ein ganz besonderer Mann. Bevor wir aber so richtig einsteigen, möchte ich gern Sie zu einem Abendgebet einladen und Sie bitten, dass wir Gott wirklich bitten, dass er diesen Vortrag segnet, dass ich die richtigen Worte finde und uns alle, dass wir von dieser Botschaft wirklich auch im Herzen berührt werden. Darf ich Sie einladen, dass wir dazu uns erheben für dieses Gebet? Unser guter Gott, wir möchten dir danken, dass wir auch heute Abend wieder Zeit und Gelegenheit haben, über dein Wort nachzudenken und über Menschen nachzudenken, die dir wirklich konsequent gefolgt sind, weil sie dich von ganzem Herzen geliebt haben. Herr, wenn wir heute über ein Vorbild sprechen wie John Wesley, der uns Vorbild war, weil er dir als sein Vorbild nachgefolgt ist, dann möchten wir dich bitten, dass wir dadurch wirklich berührt werden und gestärkt werden in unserem Glauben, damit wir die Kraft des Glaubens ebenso entdecken, wie damals John Wesley sie aus deinem Wort entdeckt hat. Amen. Für alle die, die heute das erste Mal da sind, möchte ich noch einmal unser Angebot wiederholen. Viele Geschichten, über die wir jetzt hier nachgedacht haben, stammen aus diesem kostbaren Buch über Reformationsgeschichte von Schatten zum Licht, der große Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist ein außerordentliches Buch, das im Grunde aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil geht so durch die Geschichte dieser Männer durch, dieser Menschen, die Gott wirklich gefolgt sind. Und im zweiten Teil geht es um Prophetie, um Dinge, die Bibel vorhergesagt hat über die Zukunft, über Entwicklungen im religiösen Bereich, über Entwicklungen in der Weltgeschichte, die Bibel mit einer bewundernswerten Genauigkeit vorhergesagt hat. Also dieses Buch ist ein echter Klassiker, das schon so viele Menschen näher zu Jesus gebracht hat und sie dahin gebracht hat, die Bibel als Wort Gottes noch mehr zu schätzen. Also dieses Buch dürfen Sie sich gerne als ein Geschenk mitnehmen, draußen am Büchertisch. Auch haben wir die Vorträge dieses Seminars aufgenommen und Sie haben auch die Möglichkeit, diese Vorträge dann auf CD zu bekommen. John Wesley. In was für einer Zeit lebte er? Wir haben die letzten Male, als wir so über John Wycliffe, Martin Luther, Jan Hus nachgedacht haben, haben wir gesehen, es war eine Zeit, in der die Bibel vom Volk ferngehalten wurde. Die Menschen hatten nicht den Zugang zum Wort Gottes, wie wir das heute haben. Es war damals unter Todesstrafe verboten, eine Bibel zu besitzen. Nur ganz wenige Intellektuelle, also sprich Mönche, Priester, hatten Zugang zur Bibel, aber eben auch nur auf Lateinisch. Und die Zeit des Mittelalters war ja nun nicht gerade eine Zeit, die dafür bekannt war, dass eine große Allgemeinbildung vorherrschte. Das heißt, nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen hatten die Fähigkeit, überhaupt die Bibel zu lesen. Und dann traten Männer auf wie wie ich vorhin schon erwähnt habe, wie ein John Wycliffe, der sagte, wir müssen den Menschen die Bibel in die Hand geben. Und dadurch haben sie mehr erreicht, als durch alle ihre anderen Anstrengungen zusammen. Ja, Leute wie John Wycliffe, später auch William Tyndale in England, Martin Luther, die haben natürlich viel gepredigt. Aber sie haben gemerkt, jedes Mal, wenn ich an einem Ort gepredigt habe und weiterreise, dann kommt der Teufel und nimmt den guten Samen wieder weg. Und sie dachten sich, was kann ich tun, damit die Menschen wirklich eine ganz solide Grundlage für ihren Glauben gewinnen? Und die Antwort, die war dann ganz einfach. Die Bibel übersetzen. Mich fasziniert auch eine Persönlichkeit, William Tyndale, ich habe diesen Namen gerade gesagt, der auf dem, was John Wycliffe im 13., 14. Jahrhundert als Grundlage gelegt hatte, aufbaute und die Bibel wirklich auf Grundlage der griechischen Schriften übersetzte. Und er hatte einmal ein Streitgespräch mit einem Priester, der ihm ausreden wollte und ihm Vorwürfe machte, dass er dem Volk die Bibel in die Hand gibt. Und er sagt, die Zeit wird kommen, da wird er ein einfacher Bauernjunge mehr über das Wort Gottes wissen als du. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, die Bibel wurde übersetzt, sie wurde abgeschrieben. Und Tyndale musste sich dann zurückziehen aus England, weil er dort wegen dieser Arbeit bitter verfolgt wurde. Er ging dann nach Deutschland und hat von Deutschland aus das griechische Neue Testament ins Englische übersetzt und das wurde dann nach England geschickt. Einmal hat ein englischer Bischof versucht, dieses Werk zu unterbinden und hat einem Händler alle Bibeln abgekauft, zu einem ordentlichen Preis, die er dann verbrannt hat. Aber das Schöne war, mit diesem Geld konnte Tyndale noch mehr Bibeln produzieren, sodass am Ende noch mehr Bibeln wirklich den Weg zu den Menschen fanden. So, das war also die Zeit, in der die Bibel noch verboten war. Aber irgendwann setzte es sich durch, die Bibel, die war in Reichweite der Menschen. Im 17. Jahrhundert, also genau genommen 1611, wurde in England die King James Bibel herausgegeben. Die King James Bibel, die ja bis heute noch irgendwo die Standardbibel im englischsprachigen Raum ist. Und diese Bibel hat wirklich Großartiges bewegt, Großartiges. Die Menschen hatten Zugang zur Bibel. Aber jetzt geschah ein Phänomen, sowohl in England als auch in Deutschland, der Wiege der Reformation, dass die Menschen zwar die Bibel in der Hand hatten, aber viele Menschen aus der Oberschicht von dem sogenannten Vernunftsglauben dominiert wurden. Das heißt, sie sagten, wir sind eigentlich zu intelligent, zu klug, das zu glauben, was da steht. Wir wollen ja nicht so schwärmerisch sein, alles so ernst zu nehmen, was dort steht. Das heißt, der Glaube in der damaligen Zeit in der Oberschicht wurde mehr und mehr verkopft. Er hatte keine Kraft mehr. Man hat die Form aufrechterhalten, man hat die Kirche als eine politische Institution wohl zu schätzen gewusst und auch benutzt. Aber es war nicht mehr, bei den meisten Menschen, nicht mehr dieser lebendige Glaube. Naja, und die Unterschicht war weiterhin recht ungebildet und wenige hatten wirklich Interesse am Wort Gottes. Und der Kirche fehlte letztlich die Kraft, den Menschen das Evangelium in einer Weise zu bringen, dass die Herzen berührt und verändert wurden. Jetzt in dieser Zeit wurde John Wesley geboren. John Wesley geboren 1703. Er war das 15. von 19 Kindern. Also seine Mutter, die Susanna Wesley, das war eine ganz besondere Frau. Das war eine einzigartige Frau. Sie war eine hochintelligente, eine sehr gebildete Frau mit außerordentlichen Fähigkeiten und sie war eine sehr, sehr fromme Frau, die sich nicht so sehr wünschte, als ihren Kindern einen echten Glauben weiterzugeben. 9 ihrer Kinder, von diesen 19, sind im Kindesalter gestorben, aber John Wesley war einer von denen, die überlebt haben. Susanne Wesley hat ihre Kinder zu Hause unterrichtet. Das heißt, da herrschte wirklich Ordnung. Wenn man sich mal anschaut, das ist mal ein eigenes Thema wert, nach welchen Erziehungsprinzipien Susanna Wesley gearbeitet hat, es ist faszinierend. Also da kann man so als Vater, als Mutter eine Menge lernen von dieser Frau. Sie hat ihren Kindern von klein auf beigebracht, das Wort Gottes zu lieben. Mit 5 Jahren konnten sie das Vaterunser auswendig, sie haben die Psalmen gelesen, sie haben mit der Bibel lesen gelernt. Ja, also, und was ich noch interessant fand, Susanna Wesley hat sich jede Woche eine bestimmte Zeit, so meist eine Stunde, für jedes Kind alleine genommen. Das war also gut durchgeplant und ihre Kinder, also auch John Wesley, wenn er so zurückblickte auf seine Kindheit, sagte, diese Stunde mit meiner Mutter war mir die liebste. Diese Stunde hat mich wirklich geprägt. Und ich glaube, dass wir als Eltern, so nebenbei gesagt, eine Menge davon lernen können, dass wir unseren Kindern auch mal so diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, so mal Zeit nur für dich. Aber das nur nebenbei. Wesley wuchs auf mit der Überzeugung, der Glaube ist mehr als Vergebung. Ihm war schnell klar, dass das Glaube nicht nur dafür da ist, irgendwo das Problem unserer Schuld zu lösen, sondern Glaube muss auch unser Leben verändern. Und so glaubte er, und das war so das Gedankengut, mit dem er groß geworden ist, er glaubte, dass er so die Gnade Gottes durch sein tugendhaftes Verhalten, durch Selbstdisziplin, Selbstverleugnung und durch die Einhaltung religiöser Ordnungen oder Regeln sich irgendwie verdienen könnte. Sein Bruder Charles, mit dem John Wesley viele Jahre Schulter an Schulter gearbeitet hat, wurde einmal schwer krank. Und er war so krank, dass man fürchten musste, dass er daran stirbt. Und dann kam ein Freund zu ihm und fragte ihn, worauf stützt du deine Hoffnung auf das ewige Leben? Also mit anderen Worten, warum glaubst du, dass Gott dir ewiges Leben gibt? Und die Antwort war, ich habe mich nach Kräften bemüht, Gott zu dienen. Aber sein Freund war mit dieser Antwort unzufrieden. Und dann reagierte Charles und er sagte, sind meine Bemühungen nicht genügend Grund für die Hoffnung? Ich habe nichts anderes, worauf ich vertrauen könnte. Und das war so der Glaube, mit dem er groß wurde. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, dass jemand Ihnen diese Frage stellen würde. Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf dem Sterbebett. Jemand fragt, glaubst du, dass du gerettet bist? Glaubst du, dass du ewiges Leben hast? Glaubst du, dass Jesus dich auferwecken wird? Manche von uns würden da vielleicht schon in Unsicherheit geraten. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich hoffe. Wenn jemand darauf sagt, ich hoffe, dann sagt er damit eigentlich ziemlich deutlich, nein, ich habe keine Gewissheit. Und wenn jemand sagt, ja, ich glaube das schon, gut, aber warum glaube ich das? Würden wir genauso antworten wie Charles Wesley? Ich habe mich nach Kräften bemüht, Gott zu dienen. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich war mein Lebtag in der Kirche, war immer treu dabei, habe mitgearbeitet, habe für die Armen gespendet. Worauf gründen wir unsere Hoffnung auf das ewige Leben? Und das ist eine Frage, mit der Charles und John Wesley schon als mit jungen Jahren konfrontiert wurden. Und sie wurden schnell davon überzeugt, dass der Glaube wirklich jeden Lebensbereich durchziehen sollte. Im Grunde eine sehr, sehr gute Einsicht. Denn viele Christen leben im Grunde in zwei Welten. Sie haben die eine Welt, das ist die fromme Welt. Das ist so die Gemeinde, die Kirche, die man besucht. Und dann den Rest der Woche lebt man ein anderes Leben. Da ist kein großer Unterschied zu sehen zwischen Menschen, die nicht glauben. Und John Wesley war davon überzeugt, mein Glaube muss jeden Lebensbereich durchdringen. Er hat viel gebetet. Er war ein sehr disziplinierter Mann. Hat sich an viele Regeln gehalten. Sein Bruder Charles hat einmal mit zwei Mitstudenten einen Studentenclub gegründet. Sie haben sich genannt The Holy Club. The Holy Club, der heilige Club. Und John Wesley machte schon bald mit und wurde dann so zum Anführer dieses Clubs. Und sie haben es wirklich ernst gemeint. Die haben es wirklich ernst gemeint. Sie haben sich jeden Tag getroffen und haben 3 Stunden lang, das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, sie haben 3 Stunden lang das Neue Testament gelesen. Miteinander. Jeden Tag. Sie haben 2-mal wöchentlich gefastet. Das gehörte so zu den Regeln dieses Clubs. Sie haben die Kranken besucht. Sie haben alles gespendet, was sie nicht zum allernötigsten Lebensunterhalt brauchten. Und sie waren so diszipliniert und sie waren so methodisch in ihrer Art und Weise, ihren Glauben zu leben, dass man ihnen spöttisch den Namen Methodisten verpasste. Heute ist das ein respektierter Name einer weltweiten Kirche. Ja, am Anfang war es gedacht so als ein Sportname, Methodisten. Ja, ihr macht alles so methodisch, ihr habt für alles eure Methode. Und hier in dem kostbaren Buch vom Schatten zum Licht wird das so beschrieben. Wenn das jetzt gehen würde, könntest du dich hinsetzen und drücken. Da heißt es hier, sie führten ein Leben der Selbstverleugnung. Liebe, Moment, da bin ich, ach ja, genau, doch, okay. Sie führten ein Leben der Selbstverleugnung, Liebe und Demut. Strengstens und peinlich genau hielten sie sich an jede Regel, von der sie glaubten, sie könne zu dem führen, was sie sich am meisten wünschten. Zur Heiligkeit, die vor Gott angenehm ist. Aber sie erreichten nicht, was sie wollten. Ihre Bemühungen, sich von der Verdammnis durch die Sünde zu befreien und deren Macht zu brechen, waren vergebens. Haben wir verstanden, was dort steht? Sie haben es echt ernst gemeint. Sie haben ein Leben geführt, voller Selbstverleugnung, voller Disziplin, klare Regeln. Und sie haben sich das Böse wirklich abgewöhnt. Man kann ja durch Selbstbeherrschung eine ganze Menge erreichen. Man kann durch Selbstbeherrschung eine ganze Menge erreichen. Und dann kam die Zeit, dass sie beide als Missionare nach Amerika geschickt wurden. Sie gingen an Bord eines Schiffes, auf dem sie eine besondere Gruppe von Menschen traf, nämlich Angehörige der Herrnhuter Brüdergemeinde. Das waren Christen, die ihren Glauben allein auf die Bibel gründeten, die sich dort auf den Weg nach Amerika machten, um dort ihren Glauben wirklich frei zu leben. Und John Wesley hat diese Christen gut beobachtet und hat gemerkt, diese Menschen haben etwas, was ich nicht habe. Aber ich hätte es gern. Und er sah ihre Freude, er sah ihr Gottvertrauen und er hat mit Respekt beobachtet, dass diese Christen immer bereit waren, die niedrigsten Dienste an Bord zu verrichten. Freiwillig, ohne Bezahlung. Und wenn sie beleidigt wurden, herabgesetzt wurden oder geschlagen oder geschubst, dann reagierten sie ruhig, sanftmütig. Sie erhoben sich einfach und gingen weg, ohne zu klagen und zu schimpfen. Er hat in ihnen keinen Stolz gesehen, keinen Zorn und keinen Hass. Und dieses gelebte Vorbild, das hat ihn sehr, sehr berührt. Aber dann kam das, was ihn am meisten gepackt hat. Das Schiff geriet in einen schweren Sturm. Und der Sturm war so stark, dass viele Angst hatten, dieses Schiff wird sinken, wir kommen nicht an unser Ziel. Und als eine riesige Welle über das Schiff hereinbrach und ganz viele im Schiff anfingen zu schreien voller Panik, haben diese Angehörigen der Herrnhuter Brüdergemeinde ganz ruhig da gesessen, mit Frieden im Herzen ihre Lieder gesungen und er hat kein bisschen Angst in ihnen gesehen, weder bei den Männern noch bei den Frauen noch bei den Kindern. Als der Sturm vorbei war und er so seine Fassung wiedergewonnen hat, ging er zu ihnen und fragte, hattet ihr keine Angst? Und sie sagten, nein, wir fürchten uns nicht. Unser Leben ist in Gottes Hand. Und was immer Gott entscheidet, das wollen wir annehmen, das ist für uns das Beste. Wir fürchten uns nicht vor dem Tod. Und dann erklärten sie ihm ihren Glauben und ihr Gottvertrauen aus der Heiligen Schrift. Als sie dann endlich nach Nordamerika ankamen, blieb John Wesley noch eine Zeit lang bei ihnen. Und das, was er sah, also dieser gelebte Glaube dieser Brüdergemeinde, hat ihn tief, tief beeindruckt. Er hat den Kontrast gesehen, den Kontrast eines sehr formalen Glauben in seiner anglikanischen Kirche. Ja, starre Formen, aber wenig Leben. Und dieser einfache Glaube, der ihn an die ersten Christen erinnerte. Und wir lesen hier noch eine Aussage, die er so beschreibt, wie er diese Gläubigen erlebt hat. Er sagt, die große Einfachheit, als auch die Feierlichkeit des Ganzen, ließen mich die dazwischenliegenden 1700 Jahre beinahe vergessen und versetzten mich in eine Versammlung, wo Form und Staat nichts galten, sondern Paulus, der Zeltmacher, oder Petrus, der Fischer, unter Bekundung des Geistes und der Kraft den Vorsitz hatten. Das heißt, er sagte, als ich sah, wie diese Christen ihren Glauben lebten, als ich sah, wie sie Gottesdienst feierten, da hatte ich das Gefühl, ich bin im ersten Jahrhundert angekommen. Bei den ersten Christen. Als er nach 2 Jahren wieder zurück nach England kam, suchte er dort auch den Kontakt mit den Herrenhut der Brüdergemeinden. Und er verbrachte viel Zeit mit einem ihrer Prediger. Und dieser Prediger hatte einen enormen Einfluss auf sein Leben. Denn er klärte ihm diese einfache, aber so lange verschollene Wahrheit der Gerechtigkeit durch den Glauben. Also diese Botschaft, die damals ein Martin Luther entdeckt hatte. Als er sich fragte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Und er versucht hatte, durch viele, viele gute Werke irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen. Er merkte, das funktioniert nicht. Und wie er dann in der Heiligen Schrift, im Römerbrief besonders, diese Botschaft entdeckt hat, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das heißt, ich werde vor Gott dadurch gerecht, dass ich ihm vertraue. Dass ich mein Vertrauen ganz allein auf ihn setze. Und John Wesley hat damals wirklich erkannt, wenn er gerettet werden möchte, dann darf er sich nicht auf seine eigenen Werke verlassen, sondern muss sich voll und ganz auf die Gerechtigkeit verlassen, die Gott ihm schenkt, durch die Gnade. Und einmal war er bei einer Versammlung der Brüdergemeinde und dort wurde ein Kommentar von Martin Luther vorgelesen. Das war seine Vorrede zu einem Kommentar zum Römerbrief. Und dort wurde genau das beschrieben. Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Und das war so ein Moment, wo John Wesley beschreibt, wie es ihm richtig warm ums Herz wurde und wie er richtig verstanden hat, wodurch er von Gott gerecht werden kann. Endlich hatte er Gott gefunden und er hat verstanden, die Gnade ist ein Geschenk, das man nicht bekommt durch Beten oder Fasten oder Almosen geben oder Selbstverleugnung oder ganz viel Disziplin. Er sagt hier, er hat verstanden, die Erlösung, die kommt wirklich. Die kommt wirklich allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und endlich hatte er Jesus kennengelernt. Nicht nur als jemanden, von dem er etwas wusste, sondern jemanden, den er persönlich kannte. Und ich möchte Ihnen diese Frage heute mitgeben. Wissen Sie etwas über Jesus? Oder kennen Sie Jesus? Ist das ein Unterschied, oder? Es ist ein Unterschied. Ich könnte 10 dicke Ordner mit Informationen über Sie lesen, ohne Sie zu kennen. Ich kann 10 solche Bücher über Jesus lesen, ohne ihn zu kennen. John Wesley hat damals eines erkannt. Christlicher Glaube ist nicht nur etwas über Jesus zu wissen, nicht nur das Richtige zu tun, sondern es ist zuallererst eine echte Freundschaft mit Jesus Christus. Und ich glaube, dass diese Botschaft heute für uns noch ganz genauso relevant ist, weil wir stehen heute genau in der gleichen Versuchung. In der Versuchung, den Glauben irgendwo nur in Formen zu leben. Ich habe nichts gegen Formen und Traditionen, die haben ihren Platz. Aber wenn wir nur dieses Gerüst haben, nur die fromme Fassade, aber nichts dahinter steht, dann ist es zu wenig. Der Glaube ist zuallererst eine Freundschaft mit Jesus Christus. Und ich kann die richtigen Lieder singen, ich kann in die richtige Gemeinde gehen, ich kann jeden Tag in der Bibel lesen, ich kann jeden Tag beten, ich kann jede Woche fasten, ich kann alles richtig machen. Nach außen möchte man vielleicht denken, ein tadelloser Christ. Ich kann all das tun, ohne Jesus zu kennen. Und wenn Sie auch viele Details von dem heutigen Abend vergessen, dann bitte nicht diese eine Aussage. Jesus Christus wünscht sich zuallererst eine echte Liebesbeziehung zu Ihnen. Alle anderen Dinge sollen daraus folgen. Das, was ich tue. Wir werden gleich darauf noch zu sprechen kommen. Aber Jesus wünscht sich zuallererst eine Beziehung. Das ist doch wie ich mit meinen Kindern. Natürlich wünsche ich mir, dass meine Kinder gehorsam sind, dass sie im Haus mithelfen, dass sie fleißig für die Schule lernen. Ich habe schon ein paar Erwartungen an meine Kinder. Aber das Wichtigste ist, dass sie mich lieben, dass ich sie liebe, dass wir eine echte Beziehung haben. Und Gott wünscht sich eben nicht nur Soldaten, die im Gleichschritt marschieren, die alle die gleiche Uniform tragen, die alle das Richtige tun, sondern Gott wünscht sich zuallererst Kinder. Und das ist eine Botschaft, die das Leben von John Wesley wirklich verändert hat. Er fing an zu predigen. Könntest du mal das nächste Bild zeigen? Dankeschön. Er fing an zu predigen. Er war so, er hatte keine Kathedrale, in der er predigen durfte. Er hatte auch keine große Gemeinde, die er seine Heimatgemeinde nennen konnte, aber auf dem Pferderücken durchritt er das Land. Von Nord nach Süd und wieder zurück, von Ost nach West und die andere Richtung. Und er war unterwegs in England und Nordamerika und hat den Menschen gepredigt. Und er hat, das war besonders für diese Zeit, er hat es geschafft, die armen Menschen zu erreichen, an der die Kirche eigentlich vorbeiging. Und er ging zu den Bauern und hat den einfachen Bauern gepredigt. Er hat den Bergarbeitern in ihren Kohleminen gepredigt, also wirklich hartgesottene Kerle. Er hatte den Mut, vor ihnen zu predigen. Er predigte unter dem freien Himmel, die größte Kathedrale dieser Welt. Und er hat über sein Leben übrigens sehr, sehr ausführlich Tagebuch geführt. Darum wissen wir heute so viel. Also wer das Leben von John Wesley wirklich im Detail studieren möchte, der kann dafür viele, viele Stunden investieren. Also es gibt eine Menge, was man lesen kann. Und man kann heute schätzen, dass er so im Laufe seines Lebens 40.000 Predigten gehalten hat. Das waren so im Schnitt jeden Tag 4 bis 5 Predigten. Also er war ständig unterwegs. Und wer sich so ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt, der kommt auch immer wieder über so besondere Situationen in seinem Leben, wo er im Dienst für Gott war, wo Gott wirklich Wunder getan hat. Also mehr als einmal hat man versucht, ihn zu töten. Mehr als einmal. Und als ich diese Berichte las, da dachte ich, das war eigentlich wie damals bei Jesus. Als sie ihn steinigen wollten, mit einem Mal schritt Jesus mitten zwischen ihnen hindurch. Und wenn man sich so Begebenheiten aus dem Leben von John Wesley anschaut, merkt man, der hat das Gleiche erlebt. Er hat so viele Menschen getroffen, die ihn umbringen wollten und die dann aber aus irgendeinem Grund, ich weiß warum, Gott hat seinen Engel gesandt, die dann zurückgewichen sind und ihm nichts angetan haben. Ja. Und John Wesley, ja, er wurde alt, er wurde über 90, ja, und hatte wirklich ein reiches Leben. Natürlich, wenn man sich das Leben von John Wesley anschaut, merkt man, er war weiterhin sehr diszipliniert. Das heißt, das, was er vor seiner Bekehrung gemacht hat, nämlich diszipliniert beten, Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen pflegen, ja, das hat er auch danach weitergeführt, nur mit einem entscheidenden Unterschied. Es war nicht mehr ein Versuch, sich die Gnade Gottes zu erarbeiten, gut genug zu werden für den lieben Gott, sondern es war einfach eine Folge seiner Liebe zu Jesus. Er sagte sich, mein Jesus verdient es, dass ich ihm auch Priorität in meinem Leben gebe. Mein Jesus verdient es, dass ich auch Verabredungen mit ihm mache und sie einhalte. Und so hat er diszipliniert jeden Tag seine Zeit mit Gott gehabt. Und das hat er den Menschen weitergegeben. Und das war besonders. Es gab damals zu seiner Zeit eine Menge Prediger, die Menschen dazu aufgerufen haben, Jesus ihr Leben zu übergeben. Aber es gab wenige, die den Menschen so deutlich klargemacht haben, wie sie in ihrem Glauben wachsen können. Denn es ist eine Sache, dass ich mich für Jesus entscheide und dass er mir meine Schuld vergibt. Und es ist eine andere Sache, dass ich wirklich in meinem Glauben wachse. Die Bibel vergleicht ja die Bekehrung mit einer Geburt. Ich denke da an eine Geschichte von Nikodemus, die uns im Johannesevangelium Kapitel 3 berichtet wird, wo dieser Mann, dieser gestandene Pharisäer, zu Jesus kommt und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und wenn wir heute über geistliches Wachstum reden, ist das wirklich die Grundlage. Man kann nur wachsen, wenn man geboren wurde. Ja, man kann mit einem Toten machen, was man will. Man kann seine Arme bewegen, man kann ihm die Augen aufmachen, man kann eine Menge machen. Aber das macht ihn noch nicht lebendig. Und genauso ist es, wenn wir versuchen, die richtigen Dinge zu tun, ohne wiedergeboren zu sein. Das heißt, wie beginnt das Wachstum im Glauben? Ganz klar, die Bibel sagt Wiedergeburt. Wiedergeburt ist einfach nur ein Bild, das heißt, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Wie bekomme ich dieses neue Herz? Im Grunde haben wir am letzten Samstag darüber gesprochen, als wir über Martin Luther geredet haben. Und wir haben darüber nachgedacht, wie kann ich das ewige Leben haben, sodass ich wirklich weiß, ich bin gerettet. Und das ist, gehst du mal weiter? Das ist der, noch eins. Und das ist jetzt die Grundlage für geistliches Wachstum. Und ich habe jetzt einige Bibeltexte uns rausgesucht, die uns helfen zu verstehen, wie wir in unserem Glauben wachsen können. Und hier lesen wir eine Aussage von Paulus, der wohl wie kaum ein anderer in der Bibel deutlich gemacht hat, dass der Mensch allein durch den Glauben und durch die Gnade Gottes gerettet wird. Und so schreibt er auch hier in Epheser 2, in den Versen 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist so eine fundamentale Aussage über den christlichen Glauben. Weil hier steht, wodurch werde ich gerettet? Allein durch den Glauben und durch die Gnade. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich versuche, durch meine eigenen guten Werke bei Gott zu punkten, um mir die Gnade zu verdienen, dann ist das wie ein geistlicher Kurzschluss. Haben Sie das verstanden? Wenn ich versuche, durch meine eigenen guten Werke mir bei Gott was zu verdienen, dann kann ich durch Selbstbeherrschung wohl die Form wahren, aber ich habe kein Leben. Das heißt, diese Werksgerechtigkeit, die versucht, sich Punkte bei Gott zu sammeln, die ist das größte Hindernis für geistliches Wachstum. Positiv ausgedrückt, das, was wir hier lesen, das ist das Fundament. Wenn ich weiß, ich bin bei Gott angenommen, ich bin sein Kind, Gott hat mich gerettet, dann kann ich wachsen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Denn wachsen kann ich nur, wenn ich in Gottes Hand wirklich geborgen bin. Ich möchte, dass meine Kinder mir gehorsam sind. Aber ich möchte, dass sie mir gehorsam sind, nicht damit sie meine Kinder werden, sondern weil sie meine Kinder sind. Genauso gut möchte Gott, dass wir ihm gehorsam sind. Natürlich, die Bibel spricht viel von Gehorsam. Aber was ist die Grundlage für Gehorsam? Die Grundlage von Gehorsam ist die Gotteskindschaft. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, wenn ich sage, Herr, ich komme jetzt mit all meiner Schuld zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und ich übergebe dir jetzt die Führung in meinem Leben, dann werde ich dadurch ein Kind Gottes und erst als Kind Gottes kann ich wachsen. Wenn ein Mensch sagt, aber ich muss erst gut genug werden, damit Gott mich annehmen kann, das ist wie jemand, der sagt, ich muss erst wieder gesund werden, bevor ich zum Arzt gehen kann. Wachsen kann ich nur, wenn ich in Gottes Hand wirklich geborgen bin. Wenn jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht richtig, ob ich gerettet bin, ich habe Jesus von meinem Leben übergeben, aber bin mir nicht so sicher, ich bin noch nicht gut genug. Dann sage ich, du ziehst das Pferd von hinten auf. Du kannst gar nicht wachsen, wenn du nicht die Gewissheit hast, dass du bei Gott angenommen bist. Erst wenn ich wirklich weiß, ich bin angenommen bei Gott, ich bin sein Kind, dann kann ich wachsen. Und das ist das, was Paulus uns hier deutlich macht. Er sagt, wir sind durch die Gnade gerettet worden, durch den Glauben, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also im Himmel wird niemand sein, der sagt, also ich bin hier, weil ich dies oder jenes getan habe. Sondern jeder, der im Himmel sein wird, wird sagen, ich bin hier durch die Gnade Gottes. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Gottes Gnade ist mit uns noch gar nicht fertig. Im Gegenteil, Gottes Gnade hat gerade erst angefangen, wenn er uns unsere Schuld vergeben hat. Dann schauen Sie einmal, was Paulus weiter sagt. Er sagt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, was er sagt, ist natürlich, wir werden aus Gnade gerettet, nicht durch unsere Werke. Aber jetzt, wo wir gerettet sind, sind wir gerettet zu guten Werken, dass unser Leben sich wirklich verändert. Und das ist eine Botschaft, die John Wesley den Menschen wirklich deutlich gemacht hat. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, er beschreibt, was den Unterschied machte in seinem Leben. Er sagte, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das ist für mich eine so grundlegende Aussage über Wachstum im Glauben. Weil er sagt hier ganz deutlich, Wachstum im Glauben heißt nicht, ich tue jenes, dies oder jenes, um irgendwie zu wachsen, sondern Wachstum im Glauben heißt, Christus lebt in mir. Ich werde nachher noch ein paar ganz praktische Dinge nennen, die uns helfen können, im Glauben zu wachsen. Ja? Glaube ist Beziehungspflege und wir können ganz praktische Dinge tun, um unsere Beziehung zu Jesus zu pflegen und aufzubauen. Aber ich muss mir eines bewusst machen. Es sind nicht diese Dinge für sich, die meinem Glauben helfen zu wachsen, sondern mein Glaube wächst, wenn Christus in mir lebt. Wann kann das geschehen? Ganz einfach. Wie kommt Jesus in mein Leben hinein? Wie gut muss ich sein, damit Jesus in mein Leben hineinkommt? Schlechte Frage, oder? Das haben Sie mittlerweile verstanden. Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineinkommen. Wie kommt Jesus in mein Herz? Wie gut muss ich aufgeräumt haben, dass er hineinkommt? gar nicht. Ich muss mein Herz einfach nur aufmachen und Jesus bitten, dass er in mein Leben hineinzieht. Und dann wird er hineinkommen und dann wird er aufräumen. Aber Wachstum im Glauben ist eigentlich nichts anderes als Christus lebt in mir. Mit anderen Worten, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt und der Heilige Geist gibt mir die Kraft, das Leben zu führen, zu dem Gott mich berufen hat. Jesus selbst hat einmal ein Gleichnis erzählt. Könntest du weiterdrücken? Und dieses Gleichnis finden wir in Johannes Kapitel 15, wo Jesus uns und unsere Beziehung zu Gott vergleicht mit einem Weinstock. Er sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, ihr seid die Reben. Und dann sagt er Folgendes, er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich finde kaum ein Wort in der Bibel, das das klarer ausdrückt. Jesus sagt, dass das Erste und Wichtigste, damit wir Frucht bringen können, ist was? Was steht hier? Was muss ich tun, um Frucht bringen zu können? In Jesus bleiben. Das ist also die Beziehung. Jetzt, angenommen, wir hätten so einen Weinstock und ich würde ein Messer nehmen und eine Rebe abschneiden. Was würde mit dieser Rebe passieren? Genau, sie wird verdorrt werden. Sie wird verdorren. Vielleicht bestenfalls werden Rosinen daraus. Okay, aber angenommen, jetzt bereue ich, dass ich diese schöne Rebe abgeschnitten habe und ich nehme mir ein Stückchen Draht und binde sie wieder dran, hänge ein Blättchen davor. Sieht genauso aus wie vorher. Die Form stimmt. Was wird aus dieser Rebe? Nichts. Sie wird genauso verdorren. Und das ist der Punkt. Das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, wenn wir in unserem Glauben wachsen wollen, ist, wir brauchen eine Beziehung. Eine Beziehung zu Jesus. Wachstum kann nur in dieser Beziehung geschehen, wenn ich Kind Gottes bin. Und das ist so grundlegend. Vielleicht ist es zu einfach, dass ich das immer wieder so betone. Aber glauben Sie mir, viele Christen stolpern an genau dieser Stelle. Sie wollen gut genug sein, damit Gott sie annimmt. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium heißt, ich darf kommen, so wie ich bin. Mit all meiner Schuld, mit all meinen Charakterfehlern. Und Gott nimmt mich an. Und dann zieht er in mein Herz. Und dann lebt er sein Leben in mir. Das ist das Fundament. Auf dieses Fundament möchte ich jetzt ein paar Säulen aufbauen. Nämlich ein paar ganz praktische Dinge, die wir tun können, um in unserem Glauben zu wachsen. Und zwar, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, lässt sich ganz einfach merken, es sind die 5 Gs. 5 Gs lässt sich ganz einfach merken. Das erste Wort ist Gottes Wort lesen. Jesus hat einmal mit Menschen gesprochen, die sich bekehrt haben, die an ihn glaubten. So lesen wir hier in Johannes 8, 31 und 32. Da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist ein ganz einfacher Grundsatz. Ein Christ kann gar nicht geistlich wachsen, wenn er sich nicht ernährt. Die Bibel vergleicht sich selbst mit dem Brot, mit der Nahrung. Ja, normalerweise essen wir so 3 Mal am Tag. Und man kann schon mal ein paar Tage fasten, aber wer das auf Dauer versucht, der wird sich zu Tode hungern. Ja, das Wichtigste, was wir tun können, ist jeden Tag Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Und das ist etwas, was ich Ihnen wirklich aufs Herz legen möchte. Wollen Sie Jesus in Ihrem Leben ganz praktisch erleben? Wollen Sie wachsen in Ihrem Glauben? Dann brauchen Sie jeden Tag Zeit mit dem Wort Gottes. Jeden Tag. Und es geht nicht darum, dass Gott jetzt im Himmel Strichliste führt, wie oft ich meine Andacht gemacht habe. Ja, ich bekomme keine Belohnung für gelesene Kapitel. Der Punkt ist einfach, ich beschäftige mich mit Gottes Wort, mit dem, was Gott gesagt hat. Und Jesus sagt, dieses Wort ist nicht einfach nur tote Information in meinem Kopf. Er sagt, die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit werde ich erkennen? Ganz einfach, die Wahrheit über Gott. Ich werde Gott und sein Wesen besser verstehen. Ich werde ihn noch mehr lieben können. Und ganz ehrlich, wenn Sie sich mit dem Neuen Testament beschäftigen und sich das Leben von Jesus anschauen, dann können Sie gar nicht anders, als Gott zu lieben. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann werde ich ihn erkennen, der die Wahrheit ist. Jesus hat von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, wenn ihr bleibt an meinem Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Aber es gibt noch eine zweite Wahrheit, die ich erkenne. Und die ist weniger angenehm. Das ist die Wahrheit, die vielleicht am schwersten anzunehmen ist. Und das ist die Wahrheit über mich selbst. Ich kann mich erinnern, in der Predigerausbildung hatten wir einmal eine sehr schmerzhafte Übung, als wir lernen sollten zu predigen. Und zwar mussten wir vor einer Kamera eine Kurzpredigt halten. Und diese Predigt haben wir dann miteinander im Unterricht angeschaut. Es war so peinlich. Es war furchtbar, sich selber zu sehen. Aber wissen Sie was? Es war sehr, sehr hilfreich, weil man seine eigenen Fehler gesehen hat und lernen konnte. Wir erkennen die Wahrheit über uns selbst. Das mag manchmal schmerzhaft sein. Aber wenn Gott uns diese Wahrheit zeigt, dann nur, weil er uns verändern möchte. Wenn ich mich Gottes Wort aussetze, dann lerne ich etwas über Gott, ich lerne etwas über mich, ich lerne etwas über die Lehre Jesu und das ist etwas, was mich verändert. Und ich habe eine ganz besondere Herausforderung für Sie. Ich habe hier einen Bibelleseplan, der heißt in einem Jahr durchs Neue Testament. Was glauben Sie? Hätten Sie jeden Tag 15 Minuten Zeit, um in der Bibel zu lesen? Ich bitte Sie nicht um 3 Stunden. 15 Minuten. Hätten Sie jeden Tag Zeit dafür? Dieser Bibelleseplan bringt Sie in einem Jahr durchs Neue Testament. In 15 Minuten haben Sie Zeit, so einen Bibelabschnitt 2 bis 3 Mal durchzulesen, um ihn wirklich zu verstehen. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie sich nicht nur die Frage, was steht da, was bedeutet das, sondern kommen Sie zu der Frage, was bedeutet das für mich? Gott, was möchtest du mir sagen? Wenn wir mit dieser Herzenseinstellung die Bibel studieren und sagen, Gott, du hast gesagt, das ist das lebendige Wort, auch heute noch. Und dieses Wort verändert uns, auch heute noch. Gott, ich möchte dir begegnen in deinem Wort. Ich möchte etwas erfahren über dich. Ich möchte etwas erfahren über mich. Ich möchte etwas erfahren über deine Lehre. Herr, ich möchte heute etwas lernen für mein Leben. Wenn wir mit dieser Einstellung an die Bibel herangehen, dann werden wir wachsen. Das ist das erste G. Ganz einfach. Gottes Wort lesen. Kommen wir zum zweiten G. Das zweite G ist das Gebet. Und Jesus hat so viel über das Gebet gelehrt. Jesus hat das Gebet praktiziert. Seine Jünger waren so begeistert von dem, was sie in Jesus sahen, dass sie einmal mit der Frage zu ihm kamen oder mit der Bitte zu ihm kamen, Herr, lehre uns beten. Wir möchten lernen, so zu beten wie du. Naja, das Gebet war ja nichts Fremdes in ihrer Kultur. Die Pharisäer haben viel gebetet. Die Schriftgelehrten waren fleißige Beter. Aber sie haben das mit einer Motivation gemacht, mit der Gott nichts anfangen kann. Sie haben sich an die Ecken gestellt, an die Straßen gestellt, auf die Plätze gestellt, haben ihre Gebetshaltung eingenommen, sichergestellt, dass sie auch gesehen werden und dann haben sie ihre Gebete verrichtet. Kein Gebet, mit dem Gott irgendetwas anfangen kann. Kein Gebet, das weitergeht als bis zur Zimmerdecke. Und Jesus sagt hier, er sagt seinen Jüngern und er sagt es uns heute, wie wir beten sollen. Er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken sitzen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus beschreibt hier das Gebet als ein Gespräch mit Gott. Es ist kein Gebet, das ich verrichte, so ein auswendig gelerntes Gebet. Ich habe nichts gegen auswendig gelernte Gebete, ich habe nur was dagegen, wenn sie zur Formalität werden und wie sie gedankenlos beten, dann haben sie keinen Wert mehr. Aber Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die aus ihrem Gebet eine Show machen. Er sagt, ihr sollt doch nicht so sein wie die Heiden, die viel herumplappern und meinen, sie werden gehört, weil sie viele Worte machen. Er sagt, wenn ihr betet, geht einfach in die Stille. Ob es jetzt das Kämmerlein ist oder die Natur, darum geht es gar nicht. Aber Jesus sagt, geh in die Stille und schütte Gott dein Herz aus. Sag Gott, was du auf dem Herzen hast. Und das fasziniert mich. Wir dürfen mit Gott über alles reden. Wenn Dinge gut laufen, dürfen wir ihm danken. Wenn wir Probleme haben, dürfen wir mit Gott darüber reden. Und Jesus sagt, euer Vater, der ins Verborgene sieht, der in diesem Verborgenen ist, der wird es euch vergelten. Jesus sagt uns, wenn ihr in die Stille geht und betet, dann begegnet ihr dort Gott. Und Jesus sagt hier auch, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und manch einer fragt sich vielleicht, ja, warum soll ich Gott überhaupt sagen, was ich brauche, wenn er doch eh schon weiß, was ich brauche. Beim Gebet geht es nicht darum, Gott zu informieren, was ich brauche. Gott weiß sowieso, was ich brauche. Gebet heißt, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn ich mit meiner Frau rede, dann nicht nur, um sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Kommunikation ist Beziehungspflege. Wenn Bibellesen wie das Essen ist, dann ist das Beten wie das Atmen. Wenn ich nur Bibel lese, ohne zu beten, wird mein Glaube nicht wachsen. Ich will es einmal so vergleichen, diese fünf Grundsätze, die ich Ihnen heute mitgeben möchte, sie sind wie so ein altes, mittelalterliches Fass. Haben Sie sowas vor Augen? Mit diesen verschiedenen Holzlatten, die da so hochgehen? Wenn alle Latten bis nach ganz oben gehen, aber nur eine bis zur Hälfte geht, wie voll wird das Fass werden? Bis zur Hälfte. Und so sind diese fünf Grundsätze, diese Latten eines Fasses. Wir brauchen alles. Wenn ich nur Bibel lese, ohne zu beten, werde ich nicht wachsen. Wenn ich nur bete, ohne Bibel zu lesen, werde ich auch nicht weit kommen. Wir brauchen beides. Hören auf Gottes Wort und in die Gemeinschaft mit Gott gehen, mit ihm zu reden. Das ist das zweite G. Das erste G, wie hieß das nochmal? Gottes Wort lesen. Das zweite G, Gebet. Kommen wir zum dritten G. Das dritte heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Die Bibel macht uns so deutlich, dass wir nicht als Einzelkämpfer berufen sind. Gott möchte nicht, dass wir uns alleine abstrampeln auf unserem Weg in den Himmel. Wir brauchen einander. Wir werden nicht gerettet durch Kirchenzugehörigkeit. Aber wer versucht, ohne eine Gemeinde in den Himmel zu kommen, der versucht etwas Schweres. Denn wir haben es wirklich nötig, dass wir einander stärken und ermutigen, manchmal auch ermahnen, dass wir uns unterstützen, wo wir Hilfe brauchen, dass wir miteinander singen und beten und Gottes Wort studieren, dass wir zusammenwachsen. Ein Pfarrer besuchte einmal ein Gemeindeglied, das nicht mehr den Gottesdienst besuchte, sondern ein alter Herr. Und er kam zu ihm und sie setzten sich vor den Kamin und es war ein sehr wortkarger Mann, es war schwer, ein Gespräch anzufangen. Und dann saßen sie dort vor dem Kamin und dann nahm er so diesen Kaminhaken und zog ein Holzscheit heraus und setzte sich wieder hin. Und dann schauten sie gemeinsam in den Kamin. Nun, dieses eine Holzscheit dauerte nicht lange, da war das Feuer aus. Und der Mann sagte, Pfarrer, ich habe die Predigt verstanden. Und so ist es. Ich kann versuchen, alleine zu brennen. Manche schaffen das. Mehr schlecht als recht. Aber es geht so viel besser, wenn wir zusammen sind. Und wenn wir uns einmal die Urgemeinde anschauen, die ja nun wirklich unser Vorbild ist, dann lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 2, muss es heißen, die Verse 42, 46 und 47. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Da haben wir es, das Wort Gottes. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir uns mal die Urgemeinde anschauen, dann merken wir, das Wesen der Urgemeinde war natürlich die Lehre der Apostel. Sie haben Gottes Wort studiert, aber nicht jeder für sich allein. Und das Wesen der Urgemeinde war natürlich das Gebet. Sie haben gebetet, aber nicht jeder für sich allein. Natürlich auch. Das Wesen der Urgemeinde war Gemeinschaft. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte mal durchlesen, dann finden wir so viele Hinweise auf Gemeinschaft. Die ersten Christen haben sich nicht in irgendwelchen Kathedralen getroffen, denn die gab es damals nicht. Wo haben die sich getroffen? In den Häusern. Ganz klar. Die Urgemeinde bestand aus vielen, vielen kleinen Hausgemeinden. In diesen Hausgemeinden hat man miteinander gegessen, sie haben miteinander Gottes Wort gelesen, sie haben gebetet, sie haben gesungen, sie haben über alltägliche Probleme gesprochen. Sie hatten offene Herzen, sie waren füreinander da und sie haben miteinander geteilt, was sie hatten. Das ist gelebte christliche Gemeinschaft. Und ich möchte Ihnen heute sagen, wir brauchen diese Gemeinschaft, um zu wachsen. Eine Sache, die mich bei John Wesley fasziniert, ist, dass er dieses Prinzip besser verstanden hat als andere. Wenn John Wesley gepredigt hat, hat er natürlich Menschen dazu aufgerufen, ihr Leben Jesus zu übergeben. Aber eine Entscheidung war ihm noch wichtiger. Er hat sie dazu aufgerufen, solchen Kleingruppen beizutreten, die sogenannten methodistischen Klassen. Diese Klassentreffen, würden wir heute vielleicht sagen. Und was haben sie dort gemacht? Sie haben sich wöchentlich getroffen. Sie haben zusammen gebetet. Sie haben ganz konkret gesprochen über das, was in ihrem Leben los ist. Sie haben gesprochen über Versuchungen, die sie gerade haben. über Siege und Niederlagen im Glauben. Sie haben sich Verantwortung, Rechenschaft gegeben. Das heißt, wenn einer sagte, ich habe echt Mühe, morgens aufzustehen, ich kriege das mit meiner Andacht nicht hin, dann wurde er nächste Woche gefragt, wie geht's dir damit, Bruder? Und wenn das immer noch nicht ging, wurde er nächste Woche wieder gefragt. Es ging nicht darum, mehr zu kontrollieren. Es ging darum, zu ermutigen. Und einer der Zeitgenossen von John Wesley war George Whitefield. Das war ein brennender Evangelist. Der hat wirklich, der hat ebenso wie John Wesley zu Tausenden gepredigt. Und die beiden haben sich wirklich sehr geschätzt. Aber am Ende seines Lebens schaute George Whitefield zurück. Und dann sagte er, mein Bruder John Wesley hat weiser gehandelt als ich. Wenn ich gepredigt habe, habe ich die Menschen aufgerufen, Jesus ihr Leben zu übergeben und dann bin ich weitergezogen. Aber mein Bruder Wesley hat die Menschen aufgerufen, so einer Kleingruppe beizutreten, damit sie weiter wachsen können. Und sein Werk hatte Bestand, meines nicht. Ich finde das faszinierend. Und wenn wir uns das mal durch die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, in den ersten 3 Jahrhunderten gab es keine Kirche, keine Kirchengebäude. Es war eine Zeit der Verfolgung, es ging gar nicht. Die ersten Christen haben sich getroffen in den Häusern. Und wenn es zu groß wurde, kein Problem. Sie haben sich geteilt und haben sich dann in 2 Häusern getroffen. Und so waren sie überall. Hat man hier eine Gemeinde dicht gemacht, kein Problem. Woanders war sie dann gleich wieder da. Das war die Kraft der Urgemeinde. Das hat ihr ihre geistliche Kraft und auch ihre Flexibilität gegeben. Aber dann kam das 4. Jahrhundert. Die Kirche wurde zur Staatskirche. Die Folge war, man hat unterschieden, hier ist der Klerus, da sind die Laien. Der Klerus, also der Priester, sagt den armen Gläubigen, die es ja allein nicht so gut wissen können, was sie zu glauben haben. Die Bibel brauchen sie nicht mehr selbst, der Priester sagt ihnen, was sie zu glauben haben. Sie haben sich also nicht mehr getroffen in den Heimen, um miteinander Gottes Wort zu studieren. Sondern sie gingen alle zusammen in die Kirche, der Priester hat ihnen gesagt, was sie glauben sollen, sie gingen wieder zurück. Und sie haben an geistlicher Kraft verloren. Sie haben sich nicht mehr in den Häusern getroffen. Wenn wir uns die Zeit der Reformation anschauen, dann merken wir, dass die Reformation geprägt war von Treffen in den Häusern. Zur Zeit Luthers haben die Gläubigen sich in den Häusern getroffen. Und als dann die evangelische Kirche wirklich auch erstarrte in ihrem Glauben und viel von ihrer geistlichen Kraft verloren hatte, gab es Erweckungsbewegungen. Und sie hatten alle das eine gemeinsam. Sie haben sich immer in den Häusern getroffen, um miteinander zu beten, zu singen, Gottes Wort zu studieren, Gemeinschaft zu haben, miteinander zu essen, wie in Apostelgeschichte 2. Kein Mensch wird gerettet dadurch, dass er einer Kirche angehört. Aber Gemeinschaft ist wichtig. Und wir versuchen das bei uns so zu praktizieren, dass wir Hauskreise haben, in denen wir versuchen, diesem Muster zu folgen. Ein Hauskreis heißt, wir treffen uns einmal die Woche, wir essen zusammen, ein gutes Essen, ein gesundes Essen, wir tauschen uns dabei aus, wie es uns so geht. Jeder hat die Möglichkeit, über das zu reden, was gerade so in seinem Leben läuft. Und dann haben wir Zeit, wo wir miteinander singen, Gott anbeten, wo wir Gottes Wort aufschlagen und versuchen, sehr praktisch und lebensnah die Bibel zu lesen. Wir haben eine Zeit des Gebetes, des Austausches, wie in Apostelgeschichte 2. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen. Wenn Sie Jesus lieben, dann wird Ihr Glaube am meisten wachsen, wenn Sie mit anderen Christen zusammen sind, die Jesus ebenso lieben. Das ist das dritte G. Wie hieß es nochmal, das erste G? Gottes Wort. Das zweite, Gebet. Das dritte, Gemeinschaft. Leicht zu merken, oder? Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. Kommen wir zum vierten G. Ja, das ist schon etwas herausfordernder. Das vierte G heißt Gehorsam. Sind wir uns einig, dass wir nicht durch unseren Gehorsam gerettet werden? Sind wir uns einig, dass Gehorsam mich nicht rettet? Ganz klar, ganz klar. Unser Gehorsam rettet mich nicht. Ich werde nicht gerettet dadurch, dass ich Gott gehorsam bin. Aber ich möchte es einmal so sagen, ich werde auch nicht gerettet, ohne dass ich Gott gehorsam bin. Wenn ich sage, oh, Jesus hat meine Schuld vergeben, wunderbar, der Giftmüll meines Lebens ist entsorgt und jetzt mache ich, was ich will, dann bin ich immer noch ein verlorener Mensch, weil ich Gott mein Leben nicht ganz übergeben habe. Ich habe vorhin gesagt, die Gnade hat nicht nur die Aufgabe, uns die Schuld zu vergeben, die Gnade hat die Aufgabe, unser Leben zu verändern. Das geschieht durch Gehorsam. Das heißt, wenn ich etwas lese und Gott mir eine Wahrheit zeigt, sei es eine Wahrheit über ihn, sei es eine Wahrheit über mich, sei es eine Wahrheit über eine biblische Lehre, dann ist es wichtig, dass ich folge. Denn wenn ich nicht folge, dann bleibe ich stehen. dann drehe ich mich im Kreis. Und irgendwann habe ich mich so weit von Jesus entfernt, dass ich keine Verbindung mehr habe mit ihm. Gehorsam ist eine Frucht des Glaubens. Es ist nichts, womit ich mir Erlösung verdiene, aber es ist eine Frucht meines Glaubens. Das ist das vierte G. Gottes Wort lesen, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam. Kommen wir zum letzten. Das letzte G heißt Glauben bezeugen. Von den ersten Christen lesen wir, dass ihr Herz so voll war mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus, dass sie gar nicht anders konnten, als es weiterzusagen. Als man Petrus und Johannes verbieten wollte, über Jesus zu reden, haben sie gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass der Glaube enorm wächst, wenn man einem anderen Menschen von Jesus erzählt. Wenn ich versuche, meinen Glauben nur für mich zu behalten, ja, dann schmore ich wirklich im eigenen Saft. Aber wenn ich sage, Jesus, ich möchte nicht nur die Erlösung von dir annehmen, ich möchte, dass du mich gebrauchst, um sie weiterzugeben. Ich möchte Menschen erzählen von dir. Dann wird mein eigener Glaube gestärkt. Und ich kann mich noch erinnern, wie das in meinem Leben war. Nachdem meine Frau und ich geheiratet hatten, hatten wir vor, Missionare zu werden. Wir wollten ins Ausland gehen und wir haben uns dann beworben bei einer Organisation, die Missionare ins Ausland schickt, und bekamen dann so einen Bewerbungsbogen, in dem wir viele Dinge eintragen mussten. Aber ein Punkt war, beschreibe doch mal, wie du einen Menschen zu Jesus geführt hast. Wir konnten nicht schreiben. Das hat uns traurig gemacht. Und wir haben uns dann gedacht, was sollen wir eigentlich im Ausland, wenn wir es noch nicht einmal zu Hause gelernt haben. Und wir haben uns damals entschieden, zu Hause zu bleiben. Wir sind dann Missionare geworden, hier in Lindenberg. Und ich kann mich noch erinnern, wie es das erste Mal war, dass ich einem Menschen erklären konnte, in ganz einfachen Schritten, wie er Jesus in sein Leben einladen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, möchtest du das? Möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Und die Person sagte, ja. Und hat sich niedergekniet und wirklich mit eigenen Worten Jesus in sein Leben eingeladen. Können Sie sich vorstellen, was das mit mir gemacht hat? Ich glaube, Gott hat das mehr gemacht, um mich zu retten, als ihn zu retten. Weil es meinen eigenen Glauben so stärkt. Wie kann ich im Glauben wachsen? Es beginnt damit, dass ich ein Kind Gottes werde. Und wenn Sie darüber mehr noch nachdenken möchten, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie sich den Vortrag vom Samstagabend über Martin Luther noch einmal anhören, wo ganz deutlich wird, wie ich ein geretteter Mensch werden kann. Das ist das Fundament. Wenn dieses Fundament nicht da ist, kann ich noch so viel Bibel lesen, beten, Gemeinschaft haben. Ich werde nicht wachsen. Aber wenn mein Leben Jesus gehört, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin und wenn ich noch so klein bin, und dann fange ich an, mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, jeden Tag mich zu ernähren. Ich rede mit Gott als meinem Vater. Ich habe eine vertraute Beziehung zu ihm. Ich habe Gemeinschaft mit anderen. Ich bin Gott gehorsam, was er mir zeigt, das möchte ich tun. Und ich bezeuge meinen Glauben. Dadurch werde ich wachsen. Wachstum im Glauben geschieht nicht zufällig. Wachstum im Glauben geschieht nicht einfach nur dadurch, dass ich bete, die Hände in den Schoß lege und warte, was passiert. Das ist genau wie in der Ehe. Eine glückliche Ehe geschieht auch nicht zufällig. Eine glückliche Ehe kann schon eine Menge harte Arbeit sein. Es geschieht nicht zufällig. Wachstum im Glauben geschieht nicht zufällig. Wir können eine Menge tun. 5 Gs. Können wir sie nochmal auf den Punkt bringen? Das erste G, miteinander. Gottes Wort lesen. Das zweite G, Gebet. Das dritte G, Gemeinschaft. Das vierte, Gehorsam. Glauben bezeugen. 5 Gs, die uns helfen, im Glauben zu wachsen. Und ich wünsche uns, dass wir das wirklich erleben. Und ich würde jetzt gerne Gott darum bitten, dass er uns hilft, das umzusetzen, was für uns gerade dran ist. Vielleicht sagen Sie, wenn ich ganz ehrlich bin, so persönliche Andacht kenne ich gar nicht, mache ich gar nicht. Dann ist das Ihre Chance, mit diesem Bibelleseplan anzufangen. Mit diesem Bibelleseplan habe ich angefangen, als ich Christ wurde. Das heißt, ich gebe Ihnen etwas Bewährtes in die Hand. Wenn Sie sagen, ich lese zwar schon manchmal in der Bibel, aber das Gebet fällt mir noch schwer. Sie können lernen und gern geben wir Ihnen auch noch mehr Material darüber, wie Sie im Glauben wachsen können. Aber ich wünsche mir, dass wir wirklich etwas Praktisches mitnehmen, dass unser Glaube wächst. Und ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus, danke schön, dass du dir wünschst, dass wir deine Kinder sind. Nicht nur Knechte, die das eine tun und das andere lassen, sondern Kinder, die dich von ganzem Herzen lieben. Und danke, Herr, dass wir diese Freundschaft, diese Beziehung mit dir wirklich erleben dürfen. Herr, wir möchten in dieser Freundschaft leben. Aber wir möchten auch, dass unsere Beziehung zu dir wächst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu lesen, es wirklich zu verstehen und wirklich auch auf unser persönliches Leben anzuwenden, damit du durch dein Wort in unser Leben hineinsprechen kannst. Wir wünschen uns auch, dass wir dir im Gebet begegnen, dass wir wissen, wenn wir beten, du bist da. Nicht nur, wenn wir beten, aber dass wir uns, wenn wir ins Gebet gehen, wirklich bewusst sind, dass du gegenwärtig bist und jedes Wort hörst, dass wir sprechen oder in Gedanken beten. Danke, dass wir auch Gemeinschaft haben dürfen mit anderen, die dich ebenso lieben. Und hilf uns auch da zu wachsen, hilf uns offen zu sein, dass wir auch andere ermutigen in dieser Gemeinschaft. Hilf uns, gehorsam zu sein. Und wenn es irgendetwas gibt, einen Schritt, den du uns führen möchtest, dann gib uns ein solches Gottvertrauen, dass wir in deiner Kraft diesen Weg auch gehen. Und hilf uns, unseren Glauben weiterzugeben. Herr, du möchtest, dass wir diese kostbare Botschaft nicht für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben an andere, die ohne dich leben. Herr, du hast eine solche Liebe für verlorene Menschen und wir bitten dich, Herr, schenk uns so eine Liebe in unser Herz, dass wir ganz natürlich von dir reden, auf der Arbeit, in der Schule, wo immer wir sind, dass Menschen in unserem Leben sehen, dass wir mit dir leben. Lass uns ein Zeugnis sein für dich und lass uns erleben, Herr, wie durch uns auch Menschen wirklich zu dir finden. Hab Dank, dass du uns helfen möchtest, in unserer Beziehung, in unserer Freundschaft mit dir zu wachsen. In deinem Namen. Amen.